Proudly bin ich administrativ-technisches Personal und ich stehe dazu. Das war eigentlich eines der schwierigsten Erlebnisse bei meinem Ausstiegsprozess, ist sich überall rechtfertigen zu müssen, warum ich denn jetzt aufhöre, wo ich es doch schon so weit gebracht hätte und ob ich es überhaupt wirklich ernst meine.
Willkommen zu Leaving Academia. In diesem Podcast mache ich WissenschaftlerInnen sichtbar, die den Schritt aus der Wissenschaft gewagt haben. Mein Ziel ist es, den Übergangsprozess zu entmystifizieren und Berufe vorzustellen, die ehemalige WissenschaftlerInnen heute ausüben. Denn der Weg aus der Wissenschaft ist oft weniger geradlinig, als es von außen scheint. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen. Heute habe ich Lena zu Gast, die ursprünglich aus der englischen Sprachwissenschaft kommt und inzwischen im Wissenschaftsmanagement arbeitet. Wir beide haben in einem Bereich gearbeitet, in dem wir uns schon sehr früh über den Weg gelaufen sind. Wir kennen uns also schon sehr lange. Wir sprechen darüber, wie sie ihren Weg aus der Wissenschaft gefunden hat, welche Herausforderungen sie auf ihrem Weg gemeistert hat und was sie an ihrem neuen Beruf besonders schätzt. Lass uns direkt einsteigen.
Hallo Lena, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal bitte vorstellen?
Mache ich gerne. Also, ich bin Lena. Ich arbeite im Administrationsteam eines Institutes an der Universität Zürich als Lab-Koordinatorin, als Studienberaterin und als Programmkoordination.
Okay. Wir kennen uns ja und haben auch ähnliche sind ähnliche Wege gegangen für eine lange Zeit. Mhm. Erzähl doch mal, was du studiert hast und wie du dann zur Doktorarbeit gekommen bist. Oder hast du das gar nicht vorbereitet?
Doch. Also ich habe eigentlich vorbereitet, warum ich ehrlich gesagt, obwohl ich deinem Podcast schon lange folge, ein bisschen damit gehadert habe, mich interviewen zu lassen, weil er ja den Titel trägt Leaving Academia. Also ich habe dann gedacht, ich führe so ein bisschen durch meine akademische Reise, Academic Journey, was ich promoviert habe und warum. Und dann, was zu meinem Ausstieg geführt hat, wie der dann vonstatten gegangen ist und wo ich jetzt bin und wie es mir damit geht. Also natürlich habe ich mir Gedanken gemacht über meine Promotion. Ich habe aber ehrlich gesagt was ganz anderes studiert. Ich habe Musik studiert und Englisch mit eigentlich großem inneren und emotionalen Schwerpunkt auf Musik. Und habe nach dem Ende meines Studiums überlegt, ob ich in der Musik weitermache oder in der Wissenschaft. Und es war zwar auch eine Entscheidung für die Wissenschaft, aber es war auch eine Entscheidung gegen dieses Musikbusiness. Es ist mir als introvertierte Person, war es ziemlich viel Ellenbogen und ziemlich ähnlich prekäre Umstände der Anstellung. Und habe mich dann für die mir angebotene Doktorarbeit entschieden in der englischen Linguistik.
Und das hast du am Anfang schnell gedacht, dass du da auch sehr prekär und sehr ellenbogenlastig arbeitest?
Gar nicht. Also ich muss zugeben, bis vor ganz kurzer Zeit ist mein gesamter Werdegang oder mein Karriereweg durchaus durch intrinsische Motivation bestimmt. Also ich habe mich nie eigentlich gekümmert und habe auch lange Zeit nicht besonders gelitten unter diesen kurzfristigen Anstellungsverhältnissen. Und habe es eher als Flexibilität wahrgenommen und damals schon erst gar nicht. Also ich habe mich natürlich geehrt gefühlt, eine Promotion angeboten zu bekommen. Habe mich dann beworben für ein Stipendium, habe das Stipendium bekommen. Und natürlich mit jedem Erfolgserlebnis fühlt man sich wohler auf dem Weg. Ich muss sagen, ich hatte super Betreuung. Ich habe auch dann nach dem Stipendium eigentlich nahtlos, also ich hatte auch noch ein Stipendium für Feldarbeit, Feldforschung im Ausland und dann ziemlich nahtlos eine Projektstelle hier in Zürich, also ich habe promoviert und angefangen in Heidelberg, in Zürich bekommen und da waren die Anstellungsdauern waren recht kurz, aber es hat mich nicht gestört. Einen Monat war ich arbeitslos, habe irgendwie überbrückt, aber dann auf die Projektstelle hat eine Assistenz gefolgt und auf die Assistenz eine Oberassistenz, natürlich mit interner Bewerbung und Auswahlverfahren und beim ersten Mal hat es auch nicht geklappt und so, also ganz eigentlich normal aus meiner Sicht und war auch eigentlich eine durchweg positive Erfahrung, meine Doktorzeit, muss ich sagen.
Mhm. Also hast du schon während der der Zeit angefangen zu arbeiten? Oder also war das Stipendium dann nur ein Teil von der
Genau, das Stipendium, also ich war natürlich sehr schnell. Nein, das Stipendium war irgendwann vorbei. Und dann kam die Projektstelle, da habe ich an einem Korpus gearbeitet an der Universität Zürich und auch angefangen zu lehren und dann als Assistentin eigentlich genauso weiter am Lehrstuhl gearbeitet und unterrichtet. Und das war dann schon in Form einer Anstellung. Ich glaube, da damals war sie 50% Anstellung in Zürich, dann hat es gewechselt, mehr Lehre inkorporiert, 60%. Und die Oberassistenz war dann 50% wieder. Also positiv war es für mich, weil ich in der Lehre wirklich ein ganz rundes Portfolio aufbauen konnte. Also wir haben eine große Veranstaltung, da durfte ich mit unterrichten. So ein bisschen im Team hat man sich viel abgestimmt. Dann, als ich Oberassistentin war, durfte ich sogar eine eigene Vorlesung schreiben und halten, Lehre auf Masterstufe, davor schon eigene Seminare entwerfen auf Bachelorstufe. Also ich muss sagen, es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch die Leute, muss ich sagen, unglaublich bereichernde Freundschaften, die bis heute halten. Ich finde, so die Doktorarbeitszeit ist eigentlich eine der prägendsten Zeiten in meinem individuellen Lebenslauf. Was so Freundschaften angeht und so.
Ja, so geht es mir auch. Also
Ja.
da sind doch einige Freundschaften geblieben. Leider nirgends in der Nähe. Niemand wollte nach Bielefeld. Ich frage mich, warum. Und ist das diese kurzfristigen Verträge da, haben die, du sagtest, die haben dir nichts gemacht. Hast du auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da irgendwie mal nichts kommen könnte?
Doch, natürlich. Ich glaube, jeder denkt drüber nach, was irgendwann kommt. Aber den Ausschlag gegeben hat eigentlich nicht die Kurzfristigkeit der Anstellung vor Ort, sondern die Aussicht, dass ich unweigerlich den Ort verlassen muss. Und je weiter, also ich habe mich manchmal geärgert, dass ich nicht früher weiter weggegangen bin, um dann wieder zurückzukehren. Sobald man irgendwo Wurzeln geschlagen hat, fällt es einem doch sehr viel schwerer, also mir ist es sehr viel schwerer gefallen, mich überhaupt mit dem Gedanken anzufreunden und sei es nur vorübergehend weit wegzuziehen. Also das hat auch zum Ausstieg geführt, was ich unter persönliche Gründe abgehakt habe, was vielleicht systemisch ist, aber für manche Individuen ist es ja auch eine Chance oder eine Bereicherung, an verschiedenen Orten über die Welt verstreut arbeiten zu können. Für mich ist es sehr belastend, allein schon die Vorstellung. Also ich wollte irgendwo bleiben können und Wurzeln schlagen. Und je älter ich geworden bin und je mehr freundschaftliche und familiäre Bindungen ich an den Ort hier natürlich geknüpft habe, desto schwieriger habe ich mich mit der akademischen Karriere dann weiterhin anfreunden können.
Wie lange hast du nach deiner Promotion noch in Zürich gearbeitet?
Definiere nach meiner Promotion. Also ich habe eine ziemlich, ziemlich lange Lücke zwischen verteidigt und veröffentlicht. Und in der Zeit habe ich natürlich, was heißt natürlich, in der Zeit war ich weiter angestellt, auch schon forschend auf meinem Postdoc-Projekt, aber natürlich noch nicht mit Doktortitel. Ich habe die Jahre nicht gezählt. Relativ lange, sagen wir mal, ich war 11 Jahre in Zürich. Und davor hatte kam ja sozusagen schon nach zwei Dritteln meiner Doktorarbeit an.
Wann kamen denn die ersten Gedanken aufzuhören?
Jahreszahlen, die kamen so ungefähr 2016, 2015. Es war wissenschaftlich auch schwierig für mich. Ich wollte ja, oder ich wollte, man macht im Allgemeinen ein Habilitationsprojekt im deutschsprachigen Raum und ich wollte mich da orientieren in einem Bereich, der mich sehr herausgefordert hat, wissenschaftlich, sehr viel statistischer, mathematischer, technischer auch. Und dann wollte ich mit Daten arbeiten, wieder, was vielleicht strategisch nicht so schlau war, weil ich schon für die Doktorarbeit mit Feldforschung und Datenverarbeitung, es ist ja immer sehr zeitaufwendig, hätte vielleicht ein theoretischeres Thema wählen können und habe eine Pilotstudie gemacht im Ausland für diese Postdoc-Daten und bin dann zum Datenerheben ins Ausland gegangen und es ist total royal schiefgegangen. Es hat einfach nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Jahreszeit, Bevölkerungsstruktur, die ich untersuchen wollte, Ort, an den ich gegangen bin, Kontakte, die ich nicht knüpfen konnte, alles kam zusammen. Und dann haben mir also gerade am Anfang meines Postdoc-Projektes die Daten gefehlt. Dann habe ich versucht, natürlich drumherum zu arbeiten, Daten irgendwie zusammenzustückeln mit bestehenden Daten, so wie auch immer. Das hat also nicht im ursprünglichen Sinne funktioniert, hätte bestimmt im Endeffekt funktioniert, war aber nicht einfach und ging auch nicht schnell. Also die Publikationen für die Habilitation zusammenzukriegen, finde ich extrem belastend. Dazu kam dann, dass ich familiär gebunden war und nicht mehr viel gereist bin. Habe dann auch so ein bisschen den Anschluss verloren an Konferenzen, auch an Personen, die mir vielleicht hätten weiterhelfen können in dem Sinn. Publiziert habe ich auch nicht besonders viel. Und je älter ich geworden bin, habe ich gedacht, mit meinem beschränkten Publications-Portfolio finde ich dann auch keine Stelle, die mir zusagt. Also dann kann man ja irgendwann nicht mehr auswählen, in welche schöne Stadt man irgendwann kommt. Und es waren so eine Kombination von diesen Faktoren, dass die es schon so langsam vorbereitet haben, dass ich mich mit dem Ausstieg beschäftigt habe. Aber dann ganz ehrlich auch habe ich mich gefragt, warum ist es so wichtig, Professor zu werden? Und habe den Professorenberuf oder Professorinnenberuf mal so ein bisschen beleuchtet. Und viele Bereiche, in denen ProfessorInnen tätig sind, haben für mich entweder den Reiz verloren. Also die Lehre macht Spaß, aber nicht als allein sinnstiftendes Element eines Berufes. Also ich war dann wie so ein bisschen drüber weg. Und die anderen Bereiche des Professorendaseins, es ist extrem viel Gremienarbeit, es ist Politik innerhalb der Universität, es ist Politik innerhalb des Feldes, es ist gleichzeitig extrem, muss man in seinem sozialen Umfeld sehr aktiv sein, weil man ja auf Lebenszeit angestellt ist. Das kann belastend, bereichernd oder auch einschränkend sein. Also ich fand irgendwann, die Balance hat nicht mehr gestimmt zwischen dem, was ich erreichen wollte und dem, was ich hätte reinschmeißen müssen.
Ich finde das wirklich einen guten Punkt, weil das war dann letztendlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Dass mir klar wurde, was sind die Aufgaben auf einer Professur und dass es nicht die Aufgaben sind, die ich eigentlich machen will. Und darüber, finde ich, wird viel zu wenig gesprochen. Es wird immer über diesen heiligen Gral Professur gesprochen, aber dass auf der anderen Seite nicht ganz so das ist, was man denkt, was da kommt.
Ja, oder dass es nicht, also auch nicht der einzige Beruf ist, den man sich vorstellen kann. Also, was mir noch in meinem Feld aufgefallen ist, ist, dass ich die Forschungsarbeit als sehr einsam empfunden habe. Also ich habe jetzt mal zurückgeschaut auf meine Publikationen. Die meisten, die es bis zur Publikation geschafft haben, sind welche, die ich mit Freundinnen oder Freunden oder auch einfach nur Kollegen gemacht habe. Und das alleine, also ich denke gerne alleine, aber ich arbeite gerne im Team. Und das ist natürlich von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. In dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, findet meines Erachtens nach viel mehr kollaborative Arbeit statt. Es ist die Frage, wie sehr sie wirklich kollaborativ ist. Aber ja, selbst die Forschungsarbeit habe ich nicht als das empfunden, was mich auf Dauer glücklich machen würde.
Ja, ich überlege gerade mal. Also manche Zusammenarbeiten waren schon sehr herausfordernd, würde ich jetzt mal behaupten. Aber andere haben auch wirklich sehr gut gepasst. Das ist halt wie in Gruppenarbeiten an Unis, dass man dann auch manchmal solche Leute in seinen Teams hat.
Das stimmt, ja.
Du hast mal erzählt, dass du dich dann um ein Coaching oder sowas gekümmert hast, also jemand, der dir geholfen hat. Könntest du da mal ein bisschen was erzählen?
Ja, das gehört zu einem Punkt, wie mein Ausstieg vonstatten gegangen ist. Ich musste den ja parallel zu meiner noch verlaufenden Anstellung so ein bisschen planen. Und mir ist ein Coach, eine Coacherin, ein Coachin, Und mir ist eine Coachin empfohlen worden von einer Freundin, die sich spezifisch auf Akademiker und die Neuorientierung von Akademikern spezialisiert hat. Sie war eigentlich sehr ausgebucht und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich ein Plätzchen gefunden habe. Und da erstens mal hat es mir wahnsinnig gut getan, endlich mal über mich als Person zu reden. Das macht man viel zu selten. Und an meine Stärken mich zu erinnern oder sie mir überhaupt vor Augen zu führen. Gleichzeitig auch mir zuzugestehen, zu sagen, was ich im Beruflichen nicht möchte oder auf was ich keinen Wert lege oder vielleicht auch, worin ich nicht besonders gut bin. Und auch eigentlich aufgrund dieser Soft Skills im Berufsbild wie so zu skizzieren, ohne mich jetzt festzulegen, in welchem Bereich es liegen sollte. Aber gerade in dem Prozess hat sich für mich auch herausgestellt, dass es für mich als Person, also vielleicht auch einfach in dem Alter, in dem ich bin, auf der Suche nach Sinnhaftigkeit, für mich als Person nicht in Frage gekommen ist, irgendwo anders zu arbeiten als in der Wissenschaft. Das hört sich jetzt seltsam an, aber ich habe mich zerrissen gefühlt eigentlich zwischen dem Gefühl, ich möchte raus aus der Uni, aber ich möchte irgendwie nie raus aus der Uni. Und zwar aus der Uni als Arbeitgeber, aus der Uni als Ort, physischer Ort, aus der Uni im Sinne von den Menschen, denen ich da begegne, die alle so irgendwie besonders und speziell sind und auf ihre Art irgendwie die Menschen, mit denen ich mich eigentlich umgeben möchte. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Und also der erste Schritt war bestimmt dieses Coaching, aber der zweite Schritt war dann so Gleichgesinnte zu finden, also denen es ähnlich ging. Und zum einen habe ich so Gleichgesinnte gefunden, die andere Wege gegangen sind, die also weg von der Uni sind, ins Private, in die Industrie zum Beispiel oder in Unternehmen und da Erfahrung mitgebracht haben. Wir haben uns lange ausgetauscht und irgendwie... Da habe ich auch beim Zuhören schon gemerkt, das wäre eigentlich nichts für mich. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Dann natürlich im Freundes- und Familienkreis habe ich auch Menschen, die eben in der Industrie arbeiten. Und immer im Gedanken gehabt, ich möchte eigentlich nicht aus der Wissenschaft weg, weil ich mich profitdenken, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ich kann mich auch nicht unbedingt mit dem, was da viel stattfindet, so interne Sichtbarkeit, so verschiedene Teams, Projektteams müssen gegeneinander kompetieren, gegeneinander antreten. Oder ja, und es ist auch viel Druck in diesem Arbeitsleben. Das eigentlich Ausschlaggebende war dann meine Weiterbildung im Forschungsmanagement. Da waren so die Leute, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, Wahnsinn, das sind ja Menschen, die genauso denken wie ich. Das hat mir gut getan.
Definitiv. Kannst du mal ein bisschen von der Fortbildung erzählen, was das genau war?
Es ist so eine CAS, heißt es in der Schweiz. Kann ich jetzt gar nicht übersetzen, das ist eine Abkürzung. Es ist so ungefähr einjähriger bis anderthalbjähriger Studiengang an der Universität, also Weiterbildungsstudiengang, den ich gemacht habe. Und mit verschiedenen Komponenten, verschiedene Workshops, verschiedene Themen auch. Und dann zum Schluss stand eine Abschlussarbeit und der Abschluss mit Note, glaube ich. Ist also in der Schweiz sehr anerkannt, verschiedene Weiterbildungsangebote an diesen Universitäten zu machen. Und ich dachte erst, ich brauche diesen Abschluss, um überhaupt mal zu signalisieren, dass ich es ernst meine. Weil das war eigentlich, ist ein kleiner Ausflug, das war eigentlich eines der schwierigsten Erlebnisse bei meinem Ausstiegsprozess, ist sich überall rechtfertigen zu müssen, warum ich denn jetzt aufhöre, wo ich es doch schon so weit gebracht hätte und ob ich es überhaupt wirklich ernst meine. Und das fand ich wahnsinnig schwierig. Zum Teil habe ich mich auf Stellen beworben innerhalb des eigenen Instituts, Verwaltungsstellen, und dann musste ich quasi meinen eigenen Vorgesetzten erzählen, warum ich diesen Schritt der Umorientierung mache. Und er hatte das Gefühl, dann habe ich die Stelle nicht bekommen. Er hatte das Gefühl, es war sie schwierig zu vermitteln. Und ich wollte eigentlich einfach auf Papier haben, das ist eine relativ kostspielige Angelegenheit dieser Weiterbildung, dass ich diese Weiterbildung mache und dass ich es ernst meine. Und dass es dann aber so gut rausgekommen ist, das war dann ein Bonus. Die Personen da, die haben zum Teil schon lange in Forschungsmanagement gearbeitet und eben nicht nur an der Uni, sondern auch in Stiftungen oder in Ministerien oder in nationalen Institutionen im Forschungsmanagement. Und also ganz tolle Gruppe von Menschen.
Wie lange hat es dann insgesamt bei dir gedauert, bis vom ersten Gedanken, bis du dann tatsächlich aus deinem Wissenschaftsleben ausgetreten bist, beziehungsweise dann die Stelle, die nicht, wo du nicht mehr Wissenschaftlerin warst? Oder wirst du noch Wissenschaftlerin genannt?
Ich bin keine Wissenschaftlerin mehr. Die Schweizer Universität ist organisiert nach Ständen und ich
Ja.
hatte es bis an den höchsten, die ist sogar hierarchische Stände. Der höchste Stand vor Professor ist fortgeschrittene Forschende und Lehrende und ich bin jetzt in den untersten Stand der Hierarchie. Proudly bin ich administrativ-technisches Personal und ich stehe dazu.
Ich auch.
Kein Problem. Du auch. Was wollte ich sagen? Vom ersten Gedanken, den ersten Gedanken zu identifizieren, ist schwierig, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich Anfang 2018 angefangen habe, mich wirklich zu bewerben, also aktiv zu bewerben. Und da war ich auch im Coaching parallel und haben wir die Bewerbung oft so besprochen. Und mit sehr wenig Erfolg anfangs. Ja, also ich habe mich auch auf viele verschiedene Sachen beworben, bevor ich dann so wirklich auf diese Uni-Third Space Jobs gekommen bin. Und die Stelle habe ich dann bekommen im April 2020. Super Zeit auch, um eine Stelle anzufangen. Ich habe dann bei der, so ein bisschen überlappend, die Oberassistenz war noch bis, ich glaube, Juli 2020. Und dann die einen Prozente hoch, die anderen Prozente runter.
Und also du warst klüger als ich, was Bewerbungen anging, weil du das gemacht hast mit der Coachin. Ich habe am Anfang Bewerbungen geschrieben, wie ich mich auch auf akademische Stellen beworben habe. Ich habe Bewerbungen mit 20 Seiten Publikationsliste geschrieben, weil ich doch einfach nicht loslassen konnte und den Leuten zeigen musste, womit ich meine Zeit verbracht habe. Und ich erzähle das gerne, weil das ist was einfach uns nicht beigebracht wird, wenn wir uns auf akademische Stellen bewerben, dass man das nicht macht, wenn man sich nicht auf akademische Stellen bewirbt.
Ja, das stimmt. Aber ich würde vielleicht in die Mitte tendieren zwischen diesen zwei Aussagen. Weil wenn du gar nichts, gar keinen Nachweis von deiner akademischen Tätigkeit mitgeschickt hättest, ich würde es vielleicht kürzen, ne? Und schreiben 27 tolle Publikationen. Wir weisen uns ja auch dadurch aus, die ganzen Soft Skills, die wir mitbringen. Also Ausdauer. Nein, einfach jede Publikation ist ja de facto ein kleines Projektmanagement, mit dem
Ja.
man sich eigentlich auch ausweisen kann.
Letztendlich sind die Publikationen eine Zeile im Lebenslauf.
Genau.
Und das tat weh, das zu realisieren.
Ja, das stimmt. Ich habe dadurch, dass ich mich im Third Space wiedergefunden habe, eigentlich ziemlich viele Sachen sozusagen zur Stelle mitbringen können, die dann doch nicht umsonst waren. Also Erfahrung mit Feldforschung zum Beispiel, Erfahrung mit Drittmittel einwerben und verwalten, Erfahrung mit allein schon Universitätsverwaltung, Lehrverwaltung. Also es war eigentlich vieles dadurch genau richtig, hatte ich das Gefühl.
Ja, erzähl doch jetzt mal ein bisschen mehr über deine jetzige Stelle, bitte, weil du hast am Anfang einmal ominös Lab Manager gesagt, aber was du da jetzt genau machst, hast du noch gar nicht erzählt.
Ja, also Lab-Koordinatorin bin ich
Oder
in,
das.
genau, bei einem, also einer Forschungsgruppe innerhalb eines Instituts, sozusagen bei einem Professor. Der Professor ist auch noch Leiter eines nationalen Forschungsschwerpunkts. Und das Institut ist sehr forschungsorientiert und sehr dynamisch, also sehr international. Wir machen relativ wenig Lehre oder haben relativ wenig Studierende, aber es passiert einfach sehr viel. Und Lab-Coordinator ist eigentlich mehr oder weniger einfach so schauen, dass es läuft, dass Meetings laufen, dass Menschen ihre Mitarbeitergespräche und ihre Termine finden und so weiter. Es ist kein Hexenwerk als Job, aber es hilft mir, dass ich sozusagen mitbringe, wie sich Early Career Researchers, wie wir sie nennen, also Mittelbauangestellte, so fühlen. Und vor allem auch, wenn sie international sind und sich eben noch nicht an der Universität im deutschsprachigen Raum auskennen. Und da kann ich Ihnen so ein bisschen vermittelnd helfen. Das ist ganz. Da muss ich manchmal aufpassen, dass ich natürlich ich habe nicht die Seiten gewechselt, das würde ich nie sagen. Wir sind alle auf der gleichen Seite, wir sind auf der Seite der Wissenschaft. Ich will, dass es funktioniert. Und ich will, dass es für alle gut funktioniert. Aber manchmal habe ich natürlich Verständnis für diese. Naja, die Situationen, in denen sich unsere MitarbeiterInnen befinden, mit kurz vor Auslaufen des Vertrags oder ja, kämpfen damit, die Publikationen durchzubekommen oder Motivationsmangel, nicht mal hier oder mal da. Also habe da natürlich schon sehr viel Verständnis. Ich war auch mal da.
Ja, und du sagtest das eben schon mal, dass du Feldforschung gemacht hast und dass solche Sachen dir Erfahrungen gebracht haben, die dir jetzt helfen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen?
Ich meinte eigentlich hauptsächlich, weil wir jetzt als Institut ziemlich viel Feldforschung machen. Wir haben Feldforschungsstationen in verschiedenen Orten der Welt. Ich mache das nicht, das ist nicht direkt mein Aufgabenbereich, aber einfach Verständnis dafür, dass Universitätskooperationen mit Memorandum of Understanding und so weiter abläuft. Oder wie man auch versicherungstechnisch auf was man achten muss und so weiter. Da bin ich nicht die erste Ansprechpartnerin, aber es hat mich durchaus ein bisschen, glaube ich, für den Job qualifiziert oder interessant gemacht im Vorstellungsgespräch, dass ich das selber schon mal gemacht hatte.
Und wenn du jetzt, du bist dann jetzt 4 Jahre da, fast, ja? gibt es Situationen, wo du gesagt hast, das sind Dinge, die komplett neu für mich sind, die ich als richtige Herausforderung gesehen habe? Oder würdest du sagen, nee, ich passte da gut rein?
Nee, muss ganz ehrlich sagen, kategorisch ja, also eigentlich alles. Es war so eine Art Wake-up-Call. Ich hatte, glaube ich, nie wahrgenommen, was eigentlich hinter den Kulissen der Universität ablaufen muss, damit es eben läuft. Also wie schwierig es manchmal ist, die Prozesse, bis man jemanden angestellt hat, zum Beispiel aus Drittstaaten, mit Visum, mit Arbeitserlaubnis, mit ablaufenden mit dann befristeten Verträgen und den ablaufenden Visen und Arbeitserlaubnissen. Also, und wie, dass es eigentlich sehr, sehr viel schwerwiegendere Fälle sind, die mich manchmal auch nachts wach halten, obwohl ich zum Glück dafür nicht verantwortlich bin. Als in meiner Wissenschaftskarriere. Also ich muss ehrlich sagen, in der Wissenschaftskarriere habe ich die Unsicherheit in the long term als belastend empfunden. Dieses, dass ich nicht weiß, wo ich in 20 Jahren bin oder ob ich überhaupt noch bin. Und jetzt ist es mehr so wöchentlich. Es sind so viele Deadlines, es ist einfach enorm viel Arbeitsbelastung auch, weil wir natürlich wahrscheinlich wie jede Universitätsverwaltung ein bisschen unterbesetzt sind für die Arbeitsload. Das ist einfach auch wirklich wichtige Dinge. Ich sage nicht, Wissenschaft ist unwichtig, aber es sind, ja, also ein Arbeitsverhältnis darf einfach nicht schiefgehen.
Ja,
Ja, da bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen. Und viele andere Sachen natürlich auch, also Finanzverwaltung und SAP und so, damit überhaupt eine Vorlesung irgendwie ins Vorlesungsverzeichnis kommt, muss man ganz schön viele Sachen machen, technisch. Aber ich finde es ungeheuer spannend. Es ist ein bisschen so wie in einem großen Kreuzfahrtschiff verantwortlich zu sein für so eine kleine Kabineneinheit. Und man kann aber hinter alle Kulissen gucken. Und die Universität ist wie so ein großes Schiff, was in jedem seiner Bereiche exzellent geführt wird. Also was ich hier an Kolleginnen in diesen zentralen Bereichen, zum Beispiel Studiumsadministration oder Personal oder Finanzen, habe ich das Gefühl, es sind wirklich also ganz, ganz tolle Menschen und wir arbeiten alle irgendwie gemeinsam an diesem großen Kreuzfahrtdampfer. Das gefällt mir.
Das was du vermisst aus der Zeit, als du noch Forschung betrieben hast?
Also ich habe meine Sinnhaftigkeit jetzt anders gefunden. Manchmal vermisse ich diese Flexibilität. Das liegt ein bisschen daran, dass die Wissenschaftler bei uns Vertrauensarbeitszeit haben und manchmal, wenn sie sich nicht fühlen, ja, also wir müssen Stunden aufschreiben, wir müssen unsere Ferien, also Ferien muss man auch beantragen. Das stimmt. Nee. Manchmal vermisse ich die Flexibilität des Arbeitens, die ich damals genossen habe.
Ich fand es am Anfang auch sehr strange, weird, wie auch immer, dass ich meine Zeiten aufschreiben musste. Und ich habe momentan so 13 Überstunden und ich fühle den Druck, dass ich doch jetzt noch mehr arbeiten muss, damit ich mein Überstundenkonto weiter auffüllen kann. Das ist ein total komisches Gefühl. Gleichzeitig möchte ich das auch gerne gegen Null gehen lassen und habe momentan jeden Freitag frei, um Überstunden abzubauen.
Ja.
Auch sehr schön.
Eben. Also genau, man schreibt die Stunden auf, aber also ich habe mich so ein bisschen reinziehen lassen durch die ganzen Arbeitsbereiche, die ich noch nicht so gut konnte, mich dann auch so vereinnahmen lassen lange. Dann gab es bei uns auch personelle Veränderungen und man musste hier und dort einspringen und habe gemerkt, wie es wirklich an mir zehrt, an meiner Gesundheit zehrt, viel mehr als mir die, also gesundheitlich im Sinne von nicht mehr schlafen können oder so, also mehr als mir die Unsicherheit im Akademischen gezehrt hat, da war es mehr mental, also Depressionen, depressive Phasen, Verstimmungen und so. Ist natürlich nicht das eine gegen das andere aufzuwiegen, aber musste dann wirklich den Riegel vorschieben und seit immerhin inzwischen erfolgreichen 1,5 Jahren mache ich am Wochenende und am Abend in nur den allergrößten Ausnahmefällen den Computer auf und checke auch keine E-Mails. Und es tut mir einfach wahnsinnig gut.
Das geht mir genauso. Ich habe vor kurzem ein großes Projekt abgeschlossen und das waren 10 Tage sehr intensiv mit 9 Partnerunis. Und ich war die verantwortlich dann und habe, nachdem das Projekt eingereicht war, den Computer zugemacht und den Rest der Woche ihn auch nicht wieder aufgemacht. Ein sehr schönes Gefühl. Das ist toll.
Ja, fühlt sich sehr gut an.
Ja, und das kannte ich nicht vorher. Das, man war immer irgendwie erreichbar und man war immer ansprechbar und die nächste Deadline war auch schon kam um die Ecke, weil man eine eingereicht hat und dann, ja.
Und ich habe noch so ein Gefühl, das ist fast jetzt wie so ein Guilty Admission. Wir haben so, Kolloquien oder so wissenschaftliche Veranstaltungen, zu denen immer alle Mitarbeiter gehen. Also wegen Austausch und um sich im Feld, also gegenseitig zuzuhören. Und ich kriege das natürlich mit, ich sitze in meinem Büro und dann geht die große Wanderschaft los, alle gehen in diesen Raum. Und ich sitze oft da und habe dann dieses Gefühl, ich muss nicht mehr. Weil ich als Wissenschaftler traut man sich, glaube ich, nicht zu sagen, dieser Bereich meiner eigenen Wissenschaft interessiert mich jetzt nicht so. Aber, also, und bei mir war das schon so ein bisschen eingerissen mit meinem, mit meinem fortschrittenden Alter, dass ich einfach weiß, was mich interessiert und was mich nicht interessiert. Und wenn dieser Teilbereich meines eigenen Felds mich nicht interessiert, dann, also ich muss jetzt ja nicht mehr hingehen, ich habe die Chance, an der tollsten und modernsten und up-to-datesten Wissenschaft teilzunehmen, aber ich kann auch einfach, also meistens, ich bleibe natürlich einfach sitzen und arbeite. Und das ist manchmal so schön für mich.
Ja, ich sehe das manchmal jetzt auf Twitter oder X, wo Diskussionen laufen über die Bereiche. Und ich denke, ja, guter Punkt. Aber ich muss damit jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Ja. Die Forschung in meinem Bereich oder in unserem Bereich hat mir jetzt in dem Jahr, wo ich jetzt nicht mehr da arbeite, nicht gefehlt. Oder kaum.
Ja, manchmal finde ich es, also wenn Konferenzen stattfinden mit meinen alten Themen oder Bücher rauskommen, dann manchmal kaufe ich mir das Buch trotzdem. Lese ich es dann wirklich von vorne bis hinten? Meistens nicht. Aber irgendwie, man identifiziert sich schon mit seinem Forschungsfeld, mit seinem ehemaligen Forschungsfeld, finde ich. Aber es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen blöd, es ist natürlich kein Hobby, Aber es ist ein bisschen wie ein Hobby oder wie eine Erinnerung an andere Zeiten.
Ja, für mich ist es halt dieses, sich mit der Forschung auseinandersetzen jetzt, wäre Arbeit. Ich empfinde es nicht als Hobby. Aber wenn ich jetzt mit eine, ich habe eine Freundin, mit der ich auch über soziophonetische Dinge diskutiere, das macht mir noch sehr viel Spaß. Nur ich weiß, ich muss jetzt nicht die nächsten 10 Artikel lesen, um dann zu verstehen, wie die nächsten statistischen Modelle sind, um und wie ich in eher diese Visualisierung hinbekomme.
Ich weiß, was du meinst.
Und das finde ich sehr befreiend. Also ich kann ihr Input geben, muss aber mich selber nicht mal darum kümmern, dass daraus was wird.
Ja, das muss ich auch sagen, das hat mir gegen Ende meiner Lehrkarriere am allermeisten Spaß gemacht, mit Studierenden ihre Forschungsinteressen rausarbeiten und immer zu sehen, was ist machbar, was ist, wie würde ich die Studie aufziehen und dann aber einfach die Studierenden gehen zu lassen, ihre, und die sind also wirklich tolle Projekte haben sie gemacht und dann einfach die tollen Projekte sozusagen zu ernten und dann ja, zu bewerten, das war jetzt nicht. Aber das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, wie so Ideen geben und dabei teilhaben.
Ja. Ja, also das empfinde ich auch noch als sehr wertvoll jetzt in meinem Freundeskontext und hoffe auch, dass ich da noch weiter gefragt werde. Hint, hint. Aber generell empfinde ich es nicht als Fehlen eines Teils von mir jetzt gerade.
Ja, nee, gar nicht. Also ich traue der Wissenschaft nicht hinterher, muss ich sagen, als Wissen, als Teil meines Lebens. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich sie unterstütze.
Ja. Ja, also ich tue ja in gewisser Weise Ähnliches in der mit der Unterstützung, nur halt anders. Und es gibt sehr viele Felder im Wissenschaftsmanagement, die man machen kann. Und auch da kann ich mal eine Sinnhaftigkeit sehen. Da muss ich nicht für nächtelang irgendwelche Datenanalysen machen und R-Codes schreiben.
Genau.
Wenn du jetzt einmal so auf deine Geschichte zurückdenkst, gibt es da bestimmte Punkte, die du Leuten mitgeben wollen würdest, die sich jetzt auf den Weg machen?
Früh genug damit anfangen. Also ich habe eine Freundin, die lange Zeit zweigleisig gefahren ist und glaub, einen guten Plan für nebenher aufgebaut hat, für eine Umorientierung, einen sehr guten Plan. Und jetzt ist sie doch Professorin. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also wenn man sich mal mit dem Gedanken trägt, dann würde ich daraus gleich vielleicht also ein bisschen konkreter werden, als ich anfangs war. Ich habe das Gefühl, je später man sich entscheidet für eine Umorientierung, desto schwieriger ist es, vom Arbeitsmarkt ernst genommen zu werden.
Ja.
Denn de facto habe ich für die Stelle, die ich mich beworben habe, relativ wenig konkrete Qualifikationen mitgebracht. Also betriebswirtschaftliches, SAP, dergleichen mehr. Also das musste ich nacharbeiten oder eben dann durch Learning on the Job bereitstellen.
Und dennoch glaube ich, dass die Lernfähigkeit, die wir mitbringen, ja, was ist, was uns doch dann noch ausmacht. Also auch wenn wir jetzt nicht mehr 20-jährig sind, haben wir ja doch die ganze Zeit irgendwie schnell Infos aufgenommen und verarbeitet und daraus neue Kontexte gebaut. Und ich glaube, das ist was wo wir teilweise unterschätzt werden in der Industrie zum Beispiel.
Ja, weil wir natürlich keine Hands-on-Erfahrungen mitbringen.
Genau.
Und es ist schwierig zu vermitteln, wie sehr wir eigentlich gewohnt sind, uns in Neues einzuarbeiten. Ja. Und ja, auf verschiedener Ebene.
Ja, genau. Hattest du am Anfang, als du angefangen hast, darüber nachzudenken, zu gehen? Bei mir war das so, dass ich mir den Gedanken gar nicht erlaubt habe.
Mhm.
weil ich dachte so, nein, nein, Wissenschaft ist das, was für mich das ist und dieses Survival Bias und so.
Mir gegenüber habe ich den Gedanken, glaube ich, schon erlaubt. Es ist immer wirklich, und ich sehe es jetzt noch, es ist wahnsinnig schwierig, irgendwann einen Schritt zu gehen und mit anderen drüber zu sprechen, weil man ja Leute aus der Wissenschaft kennt und man möchte ja nicht, also man weiß ja nicht, wie es aufgenommen wird. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade von ehemaligen Mentoren oder anderen höher, sagen wir, höher gestellten wissenschaftlichen Kollegen, dass der Austritt aus der Wissenschaft fast wie, also negativ wahrgenommen wird, aber fast wie eine Enttäuschung wahrgenommen wird. Oder es wird natürlich nicht offen ausgesprochen, aber es schwingt so mit. So, und das finde ich fast schade. Also ich finde es sehr wichtig, dass ProfessorInnen, die eben in diesen Power-Situationen in der Hierarchie oben stehen, offen darüber sprechen, dass es akzeptabel ist, jedweden Weg einzuschlagen, jegliche Karriereplanung, die für einen selbst stimmig ist, und dass es nicht darauf ankommt, denselben Weg zu gehen wie ProfessorInnen selbst.
Ja. Ich, also persönlich habe ich diese Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe es schon mehrfach gehört, dass Leute, die die Wissenschaft verlassen haben in irgendeiner Weise, dass die BetreuerInnen da sehr negativ sich dann auch verhalten haben. Also teilweise Kontaktabbruch sofort und also richtig beleidigt in gewisser Weise. Und das darf es eigentlich nicht sein.
Ja, ich finde auch, das macht es umso schwieriger. Ich habe auch wahrgenommen, dass manchmal eine fast irrationale Ablehnung gegenüber gewissen Begriffen herrscht, zum Beispiel den Begriff Third Space, der mir eigentlich als Person ziemlich geholfen hat, weil es ist ja die Beschreibung eines Ortes, eines Space, der für Personen wie uns genau der richtige Ort ist, ein Ort, an dem man sich zugehörig fühlen kann und der in keiner Weise eine Bedrohung für die anderen Orte darstellt. Aber der wird oft als negativ wahrgenommen.
Ja.
Und andere dergleichen auch.
Ja. Okay, sonst noch irgendwelche Tipps für...
Tipps?
Würdest du die Coachin jederzeit wieder nehmen oder würdest du sagen, ja, nee, ich hätte es auch allein geschafft?
Nee, jederzeit wieder. Egal welchen Coach eigentlich. Wissenschaftler denken viel zu wenig darüber nach, was sie an Soft Skills oder an Transferable Skills haben, habe ich das Gefühl. Möchte man es auch gar nicht. Es wird einem auch nicht beigebracht. Und es hilft wirklich. Es hat mir sehr geholfen. Das kann, es kann ja auch andere Beratung sein.
Ich glaube, damit wären wir... Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel, den du...
Nee. Ich habe echt tatsächlich fast alles gesagt.
Ich fand das sehr gut, was du alles gesagt hast.
Ich hätte es viel schöner sagen können, aber vielen Dank. Man kann doch Negatives über mein jetziges Arbeitsumfeld sagen, aber ganz ehrlich, man kann Negatives über jedes Arbeitsumfeld sagen. Und ich finde auch, das muss man nicht unbedingt machen.
Nein.
Nee. Also natürlich, für viele Leute stellen sich dann die Frage, wenn ich dann aus der Uni weggehe, dann kann ich Geld scheffeln. Und in meiner Stelle kann man das nicht. Aber das ist mir egal. Und es ist durchaus auch okay, finde ich, dass es einem egal ist.
Es ist nirgendwo perfekt. Überall gibt es irgendwas.
Genau. Und ich habe wirklich, das ist das Schönste. Ich arbeite zum ersten Mal in einem Team. Es ist so wunderbar. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe eine Arbeitsfamilie. Wir sind familiegeil als meine eigene Familie. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehen kann. Wir haben so viele Running Gags. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir ziehen alle an einem Strang. Und natürlich knallt es auch mal hier oder da. Und wir sind ein kleines Team von Admin-Leuten. Und alle kommen aus unterschiedlichen Ecken. Keiner muss der Beste sein. Und keiner nimmt dem anderen irgendwie ein Projekt weg. Sondern jeder hat seinen Ort. Und jeder hilft dem anderen und den anderen.
Ja,
So wollte ich schon immer arbeiten.
ich bin froh, dass du da den richtigen Ort gefunden hast. Vielen Dank für deine vielen tollen Erzählungen. Und jetzt und jetzt stellst du den Computer weg. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für deine
Danke.
Erzählung.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Lena. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Wenn du selbst darüber nachdenkst, die Wissenschaft zu verlassen, aber noch unsicher bist, dann schau dir gerne meinen Online-Kurs an oder buche eine Einzelberatung mit mir. Ich begleite dich Schritt für Schritt dabei, deinen eigenen Weg aus der Wissenschaft zu gestalten. Falls dir der Podcast gefällt, lasse gerne ein Like da, abonniere ihn und empfehle ihn weiter. So hilfst du anderen WissenschaftlerInnen, die ebenfalls über einen Wechsel nachdenken. Und falls du selbst bereits den Wechsel aus der Wissenschaft geschafft hast und deine Geschichte teilen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich darauf, noch mehr inspirierende Karrierewege sichtbar zu machen. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.
Es wird so lange dauern, bis ich das alles richtig, ne? Also es wird Monate dauern, bis dieses Ding dann online ist, aber ist kein Problem.